Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Telefon begrüße ich nun Klaus Zehelein. Als Dramaturg und Opernintendant hat er über viele Jahre eng mit Hans Neuenfels zusammengearbeitet. Die Ära Gielen-Zehelein an der Oper Frankfurt wäre ohne Neuenfels und übrigens auch ohne Ruth Berghaus undenkbar. Herr Zehelein, guten Abend.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie.
Nach großen Erfolgen im Theater in Stuttgart und Frankfurt hat Neuenfels in den 70er Jahren den Sog entdeckt, den Opern entwickeln können. Welche Dimension kam denn da für den Theatermacher hinzu?
Ja, ich glaube natürlich die Musik, ganz wesentlich. Hans Neuenfels war nicht ein Liebhaber musikalischer Ereignisse, sondern er war ein abwartender Hörer. Ein Beispiel zum Beispiel, als wir Schräger machten, die Gezeichneten, sagt er, was der Schräger dort als Vorspiel im dritten Akt vorschlägt, findet er mit dem, was Schräger meint, beschreiben zu müssen für die Bühne, überhaupt nicht übereinstimmend. Um das deutlich zu machen, das sollten irgendwelche nackten, halbnackten Menschen über die Bühne rasen und so weiter. Und Hans sagt, das stimmt doch alles nicht. Und ich habe später durch einen Schrägerforscher habe ich erfahren, dass diese Szene eigentlich für etwas ganz anderes war. Aber Hans Neuenfels hat es bereits inszeniert. Er hat nämlich das Volk von Genua auf dieser künstlichen Artefakt der Insel, hat er mit Picknickkörbchen auftreten lassen in einer Probe und Stühlchen und so weiter. Und das war genau die Szene, die aufgelassen war, nämlich Arbeiter gehen in den Feierabend.
Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, Herr Zehelein, das Volk inszenieren. Auf das wollte ich auch zu sprechen kommen, wie Neuenfels Chöre inszeniert hat. Also eine ganz große Musikalität hat man da, glaube ich, ja auch gespürt. Also er konnte ja wunderbar diese Chöre in Bewegung setzen. Seine Chorchoreografien waren ja immer wieder großartig. Wie hat er denn das gemacht?
Indem er den ganzen Chor nicht als Block behandelt hat, sondern sehr wohl festgestellt hat, dass so sehr viele unterschiedliche Individuen da sind, die er auch ansprechen kann und mit denen er arbeiten kann. Und deshalb gab es dann eben solche wunderbaren Szenen, ja, zum Schluss in Bayreuth, wenn Sie sich an die Rattenchor oder sowas erinnern, nicht?
Lohengrin.
Lohengrin, genau. Ich fand ja immer, dass der Neuenfels den Chor nicht instrumentalisierte, sondern er konnte immer den Chor in den Arbeiten überzeugen, dass es eine Möglichkeit ist, so zu handeln auf der Bühne, wie er vielleicht vorgeschlagen hat oder wie andere auch vorgeschlagen haben.
Bei keinem anderen Regisseur habe ich in der Premiere solche Buh-Gewitter gehört wie bei Neuenfels. Manchmal Rufe der Empörung auch mitten in eine Szene hinein. Herr Zehelein, was hat denn die Zuschauer so irritiert? Welche Art von Radikalität war das denn?
Ich glaube, diese Radikalität war bestimmt nicht gespeist von der Möglichkeit, das Werk zu zerstören, was man ihm ja immer vorgeworfen hat, von Seiten auch des Publikums nicht, sondern es sind ja Arbeiten entstanden, die gezeichnet waren durch das Suchen, das eminente Suchen, Verwerfen, die unbedingte Leidenschaftlichkeit des Wissenwollens von ihm. Es war aber immer getragen von der großen Nähe zur Partitur, zum Text und dann allerdings auch in eigensinnigen Fernen, könnte man sagen, in der Suche nach neuen Materialien, Perspektiven, nach Veränderung und Erweiterung des künstlerischen und gesellschaftlichen Raumes, diese Suche zu erweitern. Und wenn ich das persönlich sage, in manchen Momenten reizten natürlich diese Abschweifungen den Dramaturgen zum Widerspruch, der dann irgendwo irritiert war, indem er einen glaubte, einen neuenfelschen Eigensinn, Ego zu bezogene, privatmythologische Muster zu erkennen.
Ein Widerspruch, Herr Zehelein, der vielleicht auch manchmal zu einem bisschen Distanz geführt hat?
Ja, das kam dann auch zum beiderseitigen Schweigen, ja. Ich würde sagen, dass diese Sprachlosigkeit, die auch herrschte manchmal zwischen uns, ich rede jetzt wirklich von unserer Arbeit, wir haben ja sehr viel zusammengearbeitet, diese Sprachlosigkeit kann man auch als einen Gewinn ansehen, indem doch manche befremdliche Abschweifungen dann als Schlüssel zu einer Welt sich erwiesen. Ich habe das einmal bezeichnet in der Laudatio auf ihn, als er für sein Lebenswerk den Deutschen Theaterpreis Faust bekam, als lyrisch-surreale Momente sozusagen der Neuenfelschen Arbeit. Diese oft doch sehr subjektive Sicht auf Text und Partituren die dann daraus erwachsenen, aber starken Behauptungen, die verdanken sich einem, ja, einem Arbeitsethos, einem Denken, das gerade jenseits dem dramatischen innewohnenden Kausalität oder behaupteten, oft behaupteten Kausalität in Sprüngen, Brüche, Aussparungen sich deutlich erwies und doch dann auch für den Dramaturgen sehr überraschende Erkenntnisse und überraschendes Sehen im Aufbrechen vermeintlich geschlossener Strukturen Diskontinuität zulassend. Diese Art der Diskontinuität gerade bei Hans Neuenfels suchend. Aber es ging ihm nie, wie ich jetzt eingangs schon sagte, um die Zerstörung des Werkes. Das habe ich nie erlebt.
Lassen Sie uns vielleicht noch einmal ganz konkret auch über eine Inszenierung sprechen und wahrscheinlich die legendärste, ich weiß nicht, ob man legendär steigern kann, legendär waren viele Aufführungen, aber die legendärste, die AIDA-Aufführung in Frankfurt am Main, mit Ihnen als Chefdramaturgen auch. Da die siegreichen Ägypter, die Demütigen, die besiegten Äthiopier, wie hat da Neuenfels das dargestellt?
Das war eine schwierige Geschichte. Wir haben versucht, von diesem gängigen, blöden Kettenrasseln, das da über die Bühne schwappt, wegzukommen. Und natürlich war das für uns überhaupt keine Möglichkeit. Und er hat dann inszeniert etwas, was ich atemberaubend fand. Äthiopier sind sozusagen sind so etwas wie Untermenschen. Und so hat er es inszeniert, diese Szene. Er hat sie an einen Tisch setzen lassen, diesen blöden Äthiopier, diese Affen. Und die Ägypter haben versucht, ihm beizubringen, wie man richtig isst, wie man Hähnchen mit Messer und Gabel isst. Das ist eine so deprimierende Szene gewesen. Da gab es einen Riesenkrach natürlich, nicht nur in der Erstaufführung. Aber ich fand das einen so wunderbaren Ausdruck von schamloser Unterdrückung. Wobei dann die ganze Frage überflüssig wurde, was der Triumphmarsch eigentlich sei. Wer ist es? Das, was Hans Neuenfels inszeniert hatte.
Kann man denn sagen, dass diese Aufführung zum Meilenstein wurde für das Regietheater?
Ich würde nicht von Regietheater reden. Sie war und sie ist nach wie vor eine der bedeutenden Aufführungen, die diesem Stück gerade widerfahren ist. Man muss dabei nicht an Verona und die Elefanten denken, sondern auch an subtilere, in Anführungsstriche, Möglichkeiten der Politisierung dieser Geschichte. Und diese Überschriften AIDA als Putzfrau habe ich gerne gelesen übrigens. Das war ja manchmal abwertend gemeint, sondern es hat genau den Punkt erreicht, der jenseits anpolitischer Bilder, die sozusagen angeklebt sind, mehr oder weniger, doch den tiefen Grund dieser Art der Welttragödie, würde ich sagen, zeigte.
Wenn man eine so lange Strecke gemeinsam und auch so intensiv zurückgelegt hat, Herr Zehlein, wie Sie mit Hans Neuenfels, was denken Sie am Ende eines solchen Tages?
Ja, ich kann eigentlich nur ganz persönlich dann werden und sagen, ich denke an die Frau und künstlerische Lebensgefährtin Elisabeth Resiner, der ich, das sage ich jetzt einfach hier auch öffentlich, der ich ein starkes Leben zusprechen will jetzt, in diesem Pool der Traurigkeit.
Zum Tod von Hans Neuenfels war das Klaus Zehlein, der als Chefdramaturg und Operndirektor in Frankfurt und als Opernintendant in Stuttgart viele wegweisende Produktionen von Hans Neuenfels konzeptionell begleitet hat. Herr Zehlein, ich danke Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.